WebDev Espresso, die schnelle Dosis Frontend-Wissen mit André und Kevin.
Hallo André.
Hallo Kevin. Schön, dich zu sprechen.
Schön, auch dich zu sprechen.
Bei heute leider einem nicht so schönen sonnigen Tag. Ein bisschen verregneter.
Das ist richtig. Aber dafür haben wir ein neues Angular-Update bekommen.
Genau. Und vielleicht so als kleine Vorwarnung für alle Zuhörenden hier. Wir haben uns überlegt, für das V18-Update ein kleines anderes Konzept zu machen, weil da super viele kleinteilige Sachen drin sind, dass wir jetzt nicht alle irgendwie einzeln besprechen in einzelnen Folgen, weil keins der Feature ist jetzt auch zumindest inhaltlich so gewaltig, dass wir da ganze Folgen befüllen könnten. Und deswegen werden wir jetzt einfach über alle reden und vermutlich ein bisschen länger als sonst. Aber dafür gibt es halt nur eine Folge in Summe.
Ja, es gibt halt viel, was jetzt mal stable geworden ist, aber vielleicht fassen wir einmal die groben Änderungen zusammen für Leute, die nicht so in dem Detail in Angular drin sind. Ich glaube, dass eins der Punkte ist auf jeden Fall, Material ist jetzt stable. Das heißt, über die runden Buttons, über die wir schon mal gesprochen haben, die gibt es jetzt auch in Angular Material.
Also Version 3 ist jetzt offiziell raus.
Genau, das ist zum einen ein krasser Change.
Der Rest ist wahrscheinlich eher so, performance-technisch haben sie super viel gemacht. Alles, also viele kleine Sachen, aber alles zahlt auf eine deutlich bessere Performance hin mit Change Detection, Server-Side-Rendering und solche Dinge.
Ja, was glaube ich auch noch cool sein könnte für viele, dass jetzt der Control Flow komplett stable ist und nicht mehr Developer Preview. Das heißt, den kann man jetzt überall einbauen, wenn man das möchte.
Ja, das heißt, die Template-Syntax ist jetzt mit den schönen Add-Ifs und nicht mit den komplizierten Direktiven.
Yes.
Ja, genau. Und der Rest wird jetzt natürlich ein bisschen, ich will nicht sagen ein Deep Dive sein, aber es ist schon deutlich Angular-lastig. Also man muss schon vermutlich ein bisschen was davon kennen, um das alles zu verstehen, was daran jetzt cool oder auch nicht cool ist.
Ja. Fangen wir mit dem ersten Punkt an. Es gibt jetzt ein Experimental Feature, um quasi Zone.js rauszunehmen.
Genau, man kann die Applikation jetzt bootstrappen mit dem neuen Zoneless Change Detection Provider. Ich glaube, darauf haben viele gewartet, oder?
Ja, glaube ich auch. Ich glaube, gerade um auch viele Dinge ein bisschen schöner zu machen, ist das wirklich ein guter Change. Und um auch vielleicht mal Angular woanders einzusetzen, so ein Mikrofon im Bereich oder so, macht das, glaube ich, schon Sinn, weil sonst bist du immer so isoliert.
Wie meinst du das? Isoliert?
Ja, also du musst ja immer irgendwie Zone.js drin haben und wenn deine Anwendung, wenn du mal irgendwas außerhalb von Zone.js machst, weil das jetzt irgendwie nicht in dem Kontext drin ist, suchst mal irgendeine externe Klasse oder so auf, die irgendwie nicht in dem Kontext von Angular läuft, da kriegst du dann Änderungen halt nicht mit. Und meine Erwartung ist, dass es damit halt um einiges einfacher geht, auch mal Dinge zu integrieren, die nicht in diesem Angular-Kontext unterwegs sind.
Genau, aber man kann auch über die Zone rausschmeißen. Zone.js in Version, was haben wir denn, 0.13 im Moment oder 0.14? Diese hochaktuelle Bibliothek.
Ich glaube, die hat sich nicht mehr geändert.
Ja, was schreibt Google selbst? Also wir haben den Google-Blog-Beitrag vor uns. Die sagen, höhere Kompatibilität bei Micro-Frontends, Interoperabilität mit anderen Frameworks. Dann schnellere initiale Render-Time, dann ein kleineres Bundle und ein schnellerer Page-Load, besser lesbare Stack-Traces, das ist ja wirklich eine sehr gute Nachricht, und leichteres Debugging, wahrscheinlich auch gefolgert aus den besser lesbaren Stack-Traces.
Ja, was sie aber auch noch schreiben, was ich sehr spannend finde, ist, dass sie es irgendwie kompatibel machen möchten mit der aktuellen On-Push-Strategie, die man ja auch einstellen kann. Und damit soll es dann auch noch gehen, also Zone.js rauszunehmen. Und bin mal gespannt, wie das so, ob das gut klappt oder. Also, da frage ich mich so ein bisschen, warum sie es nicht direkt gemacht haben. Ne? Also, warum haben sie es nicht jetzt schon gebaut mit On-Push?
Ja, natürlich spannend, wie es intern funktioniert, ne? Weil ich glaube, man ist davon ausgegangen, dass die ja dass die Signals einbauen, um Zone.js ausbauen zu können, damit darüber die Change Detection läuft. Und jetzt schreiben sie hier, dass man das ausprobieren kann, empfehlen dir zwar Signals zu verwenden, aber sagen, du kannst auch die Change Detection Strategie und Push einfach noch nehmen, dass das auch klappen sollte. Das heißt, sie haben so irgendwie eine Kompatibilitätsschicht dazwischen gezogen oder irgendwas eingebaut, dass es funktioniert.
Ja, müssen sie ja irgendwie. Ich finde es trotzdem spannend, aber das ist gut für die meisten Libraries. Da kann man dann auch immer noch jetzt vielleicht ältere Libraries nutzen und die müssen nicht alle geupdatet werden. Oder wenn man seine Anwendung, wenn man jetzt wirklich viel Code hat, alles auf Signals zu updaten, ist halt auch sehr aufwendig.
Stimmt. Wobei ich mir vorstellen könnte, dass viele auch erstmal auf das Unpush updaten müssen. Also,
ja, das stimmt.
Es wird zwar immer wieder empfohlen, das von Anfang an zu setzen, aber ich habe das jetzt in den meisten Anwendungen eher spärlich gesehen. Wobei man ja auch sagen muss, ich habe noch keine Anwendung gesehen, die so wirkliche Performance-Probleme hatte, sodass man darüber nachdenken musste.
Ja.
Aber für Library-Autoren ist das natürlich was ganz anderes. Ne? Wenn ich jetzt irgendwie so eine Table-Component zur Verfügung stelle oder allgemein solche UI-Libs, dann macht das natürlich hochgradig Sinn, das von Anfang an mitzudenken.
Ja, das stimmt. Kannst du was mit dem Coalescing anfangen?
Coalescing.
Ah, okay, ich verstehe das schon. Ja, okay. Also da geht es darum, dass er quasi einzelne Checks öfters, also einzeln machen kann.
Ich glaube, der sammelt also, die quasi, ne? So eine Art Debounce.
Der sammelt Checks. Ja, genau. Also der geht da nicht hin, wenn es eine Änderung gibt, um führt dann das Rendering durch, sondern der guckt, jetzt habe ich noch weitere Änderungen und fange erst dann quasi an zu updaten, wenn alle Änderungen fertig sind.
Ja. Ein bisschen das, was ja auch Signals tun. Na, wenn du jetzt irgendwie ein Signal 12-mal ganz schnell abänderst, wird ja auch nicht alle 12 Änderungen weitergegeben, sondern nur die letzte Änderung wird quasi ja, gepusht, gepublished, wie man das nennen möchte, sodass die anderen irgendwelche Computes oder so das mitkriegen.
Ja. Aber finde ich spannend, dass sie da auch nochmal ein bisschen an der Performance arbeiten. Ich habe jetzt nie das Gefühl, dass man irgendwie bei der Change Detection wirklich auch viel Performance einbußen hatte, sodass das super teuer ist, sondern es klappt da eigentlich immer ganz gut.
Ja, wir werden alle überrascht sein, wenn wir jetzt die neuen Anwendungen mit V18 hier alle bauen, was wir vorher dann als, ich habe das gar nicht mitbekommen, zu wow, jetzt ist es ja blazing fast alles hier.
Glaubst du?
Nee. Oh, wäre ja cool, wenn.
Ja. Was ich auch cool finde, ist so der nächste Punkt, dass die jetzt auch die Async-Await-Syntax nutzen können, weil früher haben die anscheinend das immer in der Angular CLI umgewandelt in Promises. Ich weiß jetzt nicht, wo sie das nutzen. Vielleicht intern, das kann natürlich sein. Und jetzt können sie das anscheinend auch nativ nutzen. Da frage ich mich so ein bisschen, ob sie jetzt vielleicht auch bestimmte Teile dann auf Async Await auch umbauen oder das so freigeben, dass man zum Beispiel den HTTP-Client mit Async Await verwenden könnte. Das könnte spannend sein.
Ja, müssen sie ja quasi, ne? Wenn sie sagen, dass sie RxJS als irgendwann mal das optional machen wollen, muss der Client ja irgendwas zurückgeben. Ja. Folge 1 haben wir darüber gelacht.
Ja, jetzt wird es immer weiter
dahin getrieben. Jetzt wird es Wirklichkeit. Wo ich noch gesagt habe, dass ich mir das aus den Fingern gesaugt habe. Einfach meine Glaskugel war gut. Also, was ich spannend an dem Punkt finde, ist auch irgendwie, mir war vorher gar nicht klar, dass das mit Zone.js nicht funktioniert zusammen. Ich meine, ich habe es auch nie verwendet, tatsächlich. Ich habe immer auf RxJS gesetzt. Aber scheinbar gab es da tatsächlich Probleme mit Zone.js und es funktioniert nicht wirklich gut.
Ja, die bauen das ja hier auch immer um, schreiben sie ja. Die haben ja quasi alles, ja, was du mit Await gemacht hast, haben die quasi in Promises umgebaut.
Naja, aber ich wusste halt nicht, dass man das nicht tun sollte, ne?
Ja, ich glaube, das ist auch nicht so natürlich, das zu tun. Aber gut, Das siehst du trotzdem ab und zu mal.
Ja, und jetzt kann man das auch noch offiziell vorantreiben. Es ist ja auch nicht so schlecht, die API ist ja auch ganz gut, muss ich sagen. Also mit Async Await kannst du es ja schon leserlicher machen, wenn es jetzt, ich sag mal, wenn es viel wird natürlich, ne, wenn es irgendwie eine Verschachtelung gibt und du wartest auf mehrere Sachen und so, hey, AX.js ist dafür gemacht. Das finde ich halt immer noch gut zu lesen und ich bin da wirklich ein großer Fan von. Aber wenn du jetzt einen einzelnen Request machen möchtest, bevor du da irgendeinem dafür AX.js erklären musst, kannst du besser als ein Await erklären.
Das stimmt. Ja, ich glaube, so für 90% deiner Anwendungsfälle wird das halt gut klappen, wa? Weil meistens hast du eine API, da rufst du deine Daten ab und bist fertig. So. Und genau. Da kann ich mir das gut vorstellen. Aber klar, wenn du jetzt irgendwie 3 Requests parallel machen möchtest, dann kriegst du das auch mit Promises hin, ja.
Ja, oder auf verschiedene Trigger einfach immer wartest, ne? Jeden Tabellenfilter, jemand hat hier getippt, hier einen Dropdown ausgewählt, hier die Date Range geändert, also was.
Ja, diese wiederkehrenden Events, da gibt es jetzt natürlich, früher gab es halt Callbacks und das gibt es ja heute auch noch, aber ich glaube, da willst du das wahrscheinlich nicht loswerden. Das ist halt die Frage, wie machst du dann sowas wie ein Various Changes? Kannst du dann da ein Callback übergeben? Das ist ja schon irgendwie dann wieder 90er.
Wobei jetzt?
Ja, bei den Values Changes. Jetzt bei einer Form zum Beispiel. Da geht ja kein Promise, weil da kommen ja ab und also mehrere Werte zurück.
Das stimmt.
So. Und früher hat man das ja mit Callbacks gelöst. Dann konntest du halt eine Funktion übergeben und dann wird die halt ausgewertet, jedes Mal, wenn sich das ändert.
Ja, aber da lassen sich ja, glaube ich, eh was Neues einfallen, ne?
Glaubst du? Komplett? Also machen sie es komplett anders?
Ja, so Forms wollen sie doch auch eine Signal-API für anbieten, meine ich.
Ah, okay, das kann natürlich sein.
Ich glaube, dass sie das eher so im HTTP-Client, ne? HTTP-Client gedacht.
Ja. Alright, lass uns mal weitergehen sonst.
Ja, dann geht's ja weiter. Components, Support, Zoneless. Jo, das hatten wir schon. Angular CDK und Angular Material kann das jetzt auch. Das ist natürlich sehr praktisch, dass sie das da mit anbieten. Hätte ich ja, aber auch, hätte jetzt, auch Sinn. Genau, hätte ich jetzt auch nicht viel anders erwartet. Dann ja, New Home for Angular Developers. Alles geht jetzt auf Angular Dev. .dev und nicht mehr auf .io. Allerdings kann man das trotzdem noch unsurfen. Also hier steht da, dass eigentlich alles weitergeleitet werden soll.
Ja, vielleicht kommt das noch.
Bei mir wird das nicht redirected. Ich kann auch die andere Seite ganz bequem aufrufen. Aber ja, schöner sieht die neue Seite eh aus. Das stimmt. Und ich glaube, der Inhalt ist auch eigentlich gleich gewesen. Außer, dass jetzt Dev natürlich ein bisschen mehr kann mit dem interaktiven Tutorials und so.
Also wenn ich da drauf gehe, komme ich übrigens direkt auf Angular Dev.
Ja?
Ja.
Was hast du denn eingegeben?
Angular.io.
Jo, jetzt in dem Moment... Vor 10 Minuten ging es noch.
Okay, das glaube ich nicht.
Ich habe die Seite noch offen. Ich habe die extra noch offen, weil ich die Reactive Forms API gerade nachgeguckt habe. Und dafür habe ich Angular.io annavigiert.
Okay. Alright.
Ja, Sie haben es jetzt gerade umgestellt. Wenn ich die jetzt aktualisiere, werde ich auf v17 Angular.io zurückgeleitet.
Ah, okay, ja, merkst du?
Wenn sie uns zugehört hätten hier. Okay, also es klappt. Ich möchte das zurücknehmen.
Okay, was ich ja eben auch schon mal erwähnt habe, Material 3 ist jetzt stable. Also wenn man sich jetzt die Angular Material Doku anguckt, dann sieht man da auch die Material 3 Themes und die Doku dazu.
Oh, und alles ist rund.
Und alles ist rund. Ja, da muss man sich jetzt, glaube ich, dann gewöhnen. Es wird jetzt, also auch in der Material 2 Version ist es jetzt auch so. Das heißt, man wird da nicht drum kommen jetzt.
In der Material 2 ist es auch schon so.
Ja, in der 17.2er-Version ist das auch schon rund.
Ach ja, das hatten wir ja letztes Mal schon, das stimmt. Ja.
Und genau.
Jetzt sind da haben wir eine ganze Folge drüber gehabt, ob man das gut findet oder nicht, oder ob das Design, ob man es mitgehen will oder nicht. Das müssen wir nicht nochmal diskutieren. Wobei ich immer noch, man kann sich mal das Expansion-Panel angucken. Das finde ich ja interessant gelöst. Ich weiß immer nicht, ob es mir wirklich gefällt.
Vielleicht sollten wir eine Folge machen, welche Sachen André hasst von den neuen Komponenten.
Optisch, ich muss ja sagen, immer optisch. Also inhaltlich, also technisch bin ich ja sehr überzeugt von den Komponenten.
Das stimmt, ja.
Ja, und ich finde, es geht jetzt auch nicht darum, ob ich das hasse oder nicht. Ich finde halt nur, da du quasi gezwungen wirst zu updaten, wirst auch gezwungen, dass deine Anwendung anders aussieht. Und ja, wenn du jetzt irgendwie so eine öffentliche Anwendung hast, möchte Google vielleicht, dass das immer einheitlich aussieht. Aber wenn du jetzt so eine Business-Anwendung da programmiert hast und ja, wir hatten das Thema schon. Lass
Das artet
weitergehen.
immer aus.
Lass weitergehen.
Okay, das nächste Thema sind Signals API, ist jetzt Developer Preview. Das war ja vorher nur quasi zum Ausprobieren und jetzt haben sie das auch wirklich
Ist immer noch zum Ausprobieren, ne?
immer noch zum Ausprobieren, aber jetzt schon mal ein bisschen mehr stable reingepackt und ja, jetzt kommt auf an, was es noch für ein Feedback gibt dazu.
Ja, ich könnte mir auch vorstellen, dass sie da jetzt wieder in den Miner-Versionen ein bisschen was machen. Das haben sie ja auch in 17.1 und 17.2 hier eingeführt, wie das steht.
Ja.
Ja, die werden jetzt wahrscheinlich nach alle APIs irgendwie mit Signals kompatibel machen.
Davon gehe ich aus. Das wird jetzt so in den nächsten paar Updates, glaube ich, so sein, dass das dann mit 19 stable sein kann. Da gibt es ja noch irgendwie das ganze Thema Forms, ist ja nicht abgebildet. Dann haben sie ja hier noch irgendwie Signal-Based Queries und Output-Syntax, gibt es nochmal eine neue. Da muss man so ein bisschen gucken, dass jetzt irgendwie alles so ein bisschen runder wird. Und dann kann man das, glaube ich, auch komplett nutzen.
Genau, zahlt dann ja auch auf die Signal Components ein am Ende. Genau, das nächste. Add Defer ist jetzt stable. Und hier steht als Beispiel, dass Bill.com das Bundle Size um 50% reduzieren konnte. Finde ich auch irgendwie spannend, weil klar, man kann das Initial Bundle Size reduzieren, aber hier steht ja irgendwie das Ganze.
Frage ist, wie reduzieren Sie das überhaupt?
Das heißt, wahrscheinlich 50% von der Seite hast du vorher nicht gesehen und jetzt laden sie den Teil einfach nicht.
Das klingt gut. Dann hat sich das ja gelohnt, dass das vorher drin war.
Ja, also alles, was man mit Defer ausblendet, ist ja auch eigentlich nur eine Sache, man lädt es ja später. Also es ist ja nicht, es verschwindet ja nicht. Also das heißt, das Bundle Size wird ja in Summe nicht kleiner. Ist nur das, was man halt direkt lädt und dann ist man darauf angewiesen, natürlich auch, dass die Internetverbindung stabil ist. Ne? Wenn du jetzt im Zug sitzt, die Startseite aufrufst und dann runterscrollst und kein Netz mehr hast, dann siehst du den Rest halt nicht.
Ja, könnte vielleicht auch ein deutsches Problem sein.
Das könnte wahrscheinlich auch ein deutsches Problem sein, das stimmt. Gut, hier, Build in Control Flow is now stable. Das finde ich sehr, sehr positiv.
Ja, die ist auf jeden Fall um einiges besser. Also da macht es auch wirklich viel mehr Spaß mit zu arbeiten. Man hat einfach auch diese logische Abfolge mit if und else, also im Großteil, oder mit den Schleifen, das ist halt wirklich gut gelöst. Es macht mehr Spaß, es macht mehr Sinn, du musst nicht so viel nachdenken.
Ja, scheint auch sehr, sehr viel mehr performanter, viel mehr, scheint auch deutlich performanter zu sein.
Viel mehr performanter, man kennt sie.
Ja, genau, und gerade hier auch dieses Add Empty finde ich ja persönlich sehr, sehr cool bei einer For Loop.
Ja. Genau, auch dazu haben wir eine Folge gemacht, könnt ihr ja auch mal reinhören.
Ja, Type Checking haben sie dabei verbessert, steht hier, da muss man natürlich gucken. Ob sowas wie IntelliJ das auch schon unterstützt. Meistens, also Angular selbst updatet ja dann nur den Language Service für VS Code. Wenn es damit zu tun hat, steht jetzt hier nicht direkt, aber obwohl Type Checking könnte natürlich auch im Compiler ein Schritt sein, ne? Oder im Transpiler.
Davon gehe ich aus, ja. Aber das unterstützt mich schon ganz gut.
Ja.
Mittlerweile ist IntelliJ da auch up to date.
Ja, Improvements in Server-Side Rendering. Da ich Server-Side Rendering selbst noch gar nicht so viel nutze, wird mir das wahrscheinlich auch nicht auffallen hier.
Ja, ich sehe, also ich persönlich werde das jetzt auch, glaube ich, jetzt nicht wirklich merken.
Die
Aber man hat
Statistik
anscheinend
ja hier
auch.
spannend ist, ne? Also laut dem HTTP-Archiv-Datensatz sind 76% der Angular 17 Apps, die Pre-Rendering oder Server-Side-Rendering nutzen auch Hydration. Da frage ich mich, also wie viele Anwendungen gibt es denn, die direkt das komplette Paket da eingeschaltet haben und auf Pre-Rendering und Server-Side-Rendering gesetzt haben? Innerhalb von einem
Wahrscheinlich
halben
ist das ein
Jahr.
kleiner Teil.
Ja, und
Ja,
davon
es ist.
76%. Das ist schon. Da muss man auch halt mal recherchieren und gucken, wie viele das wirklich schon nutzen. Das ist ja schon spannend, wie ich finde.
Ja, und was man hier sieht anscheinend, das haben wir haben ja eine Folge darüber gemacht, ist das ganze Thema Übersetzung auch noch ein Problem. Wir haben jetzt natürlich das in keiner App drin, wo wir auch aktiv übersetzen. Da muss man natürlich auch schon überlegen, wie macht man das? Da muss man dann halt auch schon irgendwie am besten was mit übergeben im Cookie oder so, damit man weiß, welche Sprache muss ich denn jetzt hier überhaupt ausliefern. Ne? Das ist das gleiche Thema wie der Dark Mode, nur ja. Halt krasser.
Ja, kommt natürlich auch stark darauf an, wie du jetzt die Internationalisierung eingebaut hast. Also wenn man das Build-in wie bei Google macht, dann kriegt man ja mehrere Packages. Also dann kriegst du ja ein deutsches Package und ein englisches, wenn du die zwei Sprachen angibst. Ja. Viele nutzen ja auch so eine andere Bibliothek, jetzt komme ich auf den Namen nicht. NGX Translation heißt die so. Womit ja erst quasi im Template übersetzt wird. Also du hast nur ein Bundle und alle Texte sind halt in einer großen JSON oder in einer anderen Sprachdatei, die halt geladen wird zur Laufzeit oder beim Start der Anwendung. Also wenn man sie ansurft, wird die Sprachdatei geladen und dann der Text in dem Sinne live übersetzt oder ausgetauscht.
Ja.
Was hat wahrscheinlich dann hier mit dem Server-Side-Rendering weniger zu tun?
Ja, du musst das natürlich schon irgendwie auch laden, das muss richtig ausgewertet werden, du musst wissen, welche Sprache hast du und so weiter. Dann funktioniert das natürlich gut. Ja. Alright, dann lass uns zum nächsten Punkt gehen.
Event Replay.
Event Replay. Genau, da geht es jetzt so ein bisschen um die Integration von Wiz. Ich hoffe, das ist richtig ausgesprochen. Warte, ich muss mir das kurz durchlesen, sorry.
Gut vorbereitet, der Mann. Ich kann es auch erklären, wenn du möchtest.
Ja, mach das ruhig.
Also Wiz kommt vom großen Bruder von Google.com, da wo die Suche mitgebaut ist auch. Also nicht mit Wiz selbst, aber Wiz ist da ein Teil. Und es geht darum, dass wenn du eine Seite gerade frisch annavigierst und dann schon auf irgendwelche Buttons klickst und die ganzen Eventlisten noch nicht geladen sind, dass erstmal nichts passiert. Und das, was Wiz tut, ist, dass es diese Events fängt und nachdem die Eventlisten alle registriert sind und quasi deine Seite fertig geladen hat, spielt er die wieder aus, sodass diese Klicks nicht verloren gehen, weil sonst wären sie weg. Das macht das Ganze ein bisschen reaktiver, gerade wenn du ganz ungeduldig bist oder wenn die Internetverbindung super lahm ist und die Seite schon siehst, aber der ganze JavaScript-Code noch nicht geladen ist, was ja auch mit diesen ganzen Deferred Views und Server-Side-Rendering alles der Fall sein kann, dass es halt schon fertig aussieht oder noch nicht fertig ist und die Event-Listen noch fehlen, dann passiert halt nichts und dann fängt man... Irgendwo hatten sie in so einem eigenen Blogbeitrag mal über Button-Smashing gesprochen, dass die Leute dann anfangen, Buttons zu smashen. weil es halt so inreaktiv ist, das Ganze, oder nicht interaktiv.
Ja. Ja, das Thema Button-Smashing hat doch, glaube ich, jeder schon mal als Developer irgendwo gefunden.
Ja. Das ist ein ganz natürliches Verhalten. Kennen wir alle von der Fernsehfernbedienung. Wenn die Batterie leer ist, muss man nur fester drücken.
Ja, was ich aber witzig finde oder spannend vielmehr, dass YouTube jetzt anscheinend Angular Signals komplett integriert hat schon.
Aber scheinbar auch nur die Signals, nicht Angular.
Ja. Es läuft ja nicht auf Angular, oder? Also YouTube läuft nicht auf Angular.
Nee, ich glaube nicht.
Jo, nächstes Thema. Hydration Support, jetzt auch in CDK und Material. Man merkt, die bauen das jetzt überall ein, das ist schon mal gut. Und ich glaube, dass das auch für die Hydration drin ist es zielführend.
Ja, da haben sie auch viel auf der ng-conf drüber geredet. Können vielleicht auch nochmal eine Folge zu machen. Partial Hydration, das ist jetzt irgendwie das Thema. Aber ist ja auch die logische Schlussfolgerung, ne, nachdem sie Server-Side-Rendering eingebaut haben. Pre-Rendering.
Ja. Ist, glaube ich, auch für Google ein sehr spannendes Thema, weil die einfach, glaube ich, auch viel Content haben, die vielleicht eher adaptiv laden wollen, immer nur dann, wenn sie sie brauchen. Das ist für jemanden, der natürlich Millionen von Seiten hat, ausschlaggebend, damit man die Performance reduziert. Ja.
Ja, im gleichen Zuge haben sie direkt das Firebase App Hosting angekündigt, das ist aber auch von der Google I.O. Das hat jetzt gar nichts hier mit Angular zu tun, aber es wird ja trotzdem beworben. Da haben wir auch schon drüber gesprochen quasi, dass es noch mit Server-Side-Rendering mit Google zwar geht, mit den Cloud-Functions, aber es ein bisschen holprig ist. Und dafür ist genau App-Hosting jetzt da.
Ja, ist cool, dass sie jetzt auch integrieren.
Ja, haben sie aber auch festgestellt, dass alle anderen Anbieter, so wie Vercel und so, da schon einen Schritt voraus sind. Jetzt ziehen sie danach. richtiger Schritt und auch eine gute Schlussfolgerung aus dem, was sie halt mit Angular anbieten. App-Hosting geht allerdings bis jetzt nur mit Angular und Next.js, wenn ich das richtig sehe. Steht hier nicht, ne? Aber ich meine, mit den zwei geht es gerade. Ne? Ist halt noch auch Developer-Preview. Ja, was haben wir noch? Ein paar Kleinigkeiten hier.
Ja, es gibt jetzt ein Fallback für ng-Content, wenn da was nicht für gefunden wird. Kann man so ein Default-Fallback setzen, das ist eigentlich ganz spannend.
Ja, finde ich. Habe ich schon öfters vermisst, tatsächlich. Weil ich nutze ng-Content ganz gerne. Und das ist ein Krampf, das mit dem if dann auszublenden, falls das irgendwer nicht gefüllt hat. Also ich glaube, es geht mit ein paar Schritten, aber so ist natürlich einfacher, indem man das einfach zwischen die Tags schreibt, was man sonst sehen will. Finde ich sehr gut.
Ja, das stimmt. Des Weiteren gibt es jetzt noch ein neues Event bei den Form Controls oder Form Group oder Form Array. Da kann man sich jetzt auch auf Events subscriben, in dem Fall, um dann zum Beispiel auch Touched oder Pristine mitzubekommen. Das gab es vorher nicht. Und im gleichen Zuge bekommt man auch Value mit und Control-Status-Änderung. Das heißt, man hat jetzt so ein Event, wo man wirklich alles mitbekommt. Und vorher gab es halt Touched oder Pristine nicht. Und jetzt kriegst du das auch mit. Ich persönlich weiß jetzt noch nicht, wo ich es nutzen würde, aber es ist cool, dass sie das mal eingebaut haben.
Wahrscheinlich haben sie es mindestens 440 Leute auf GitHub gewünscht.
Ja.
Und das hat ja auch ein Community-Contributor eingebaut. Das was stimmt. Ich auch sehr cool finde, weil ja auch das Typed Forms kommt ja, glaube ich, auch aus der Community. Da haben sie auch selbst gar nicht so viel mitgemacht, meine ich.
Ja.
Würde ich jetzt nicht bei Wer wird Millionär bei der Millionen-Euro-Frage direkt sagen, dass es stimmt, aber ich meine, es so in Erinnerung zu haben. Ja, dann der neue Application Builder als nächstes Feature, der jetzt Vite und ES Build nutzt.
Find du meinst die Migration dahin. Also den Application Builder gibt es ja schon seit 17.
Ja, aber jetzt ist es Default.
Genau, jetzt ist es Default und wenn du jetzt quasi migrieren möchtest, dann kann er das automatisch dahin bauen. Aber anscheinend haben sie festgestellt, dass das super funktioniert und man jetzt eher Read und ESBuild nutzen sollte und es gutes Feedback dazu gibt und deswegen passt das jetzt auch. Dann kann man auch automatisch migrieren.
Ja, hier steht auch wieder was. Since Webpack, also seit die Webpack ausgebaut haben, konnten sie die Dependencies in der Angular CLI um 50% reduzieren. Das ist ja schon eine Menge.
Ja.
Wenn es nicht gerade zwei waren, aber ich denke mal, da waren ein paar mehr drin.
Des Weiteren kann man jetzt Router Redirects auch als Funktion angeben. Das heißt, wenn man jetzt so eine Redirect-Funktion macht, konnte man vorher halt nur auf eine Domäne gehen und jetzt kann man da auch eine Funktion angeben, um zum Beispiel bestimmte Sachen auszuwerten. Also als Beispiel, wenn man jetzt kein Nutzer gesetzt ist, dann kann man sagen, ich navigiere zu not found und kann nicht immer zu einem Redirect irgendwie navigieren. Das heißt, man kann dann mal individuell auf bestimmte Dinge reagieren an der Stelle.
Ist aber auch mehr so ein nice to have und sieht vielleicht ein bisschen eleganter aus, als konnte man vorher mit Guards genauso.
Klar. Also man konnte das vorher alles, also das konnte man auf jeden Fall auch, ja. Des Weiteren ist jetzt TypeScript 5.4 drin. Das heißt, da ist man jetzt auch auf eine neue Version gegangen.
Auch keine Überraschung, da sie ja irgendwie regelmäßig die TypeScript-Version hochziehen.
Da kann man am besten auch mal gucken, was gibt es für neue TypeScript-Features. Die sind da auch direkt verlinkt. Wenn ihr wollt, könnt ihr da mal reingucken.
Ja, und dann preisen sie hier noch ein paar Community-Highlights, unter anderem diese ganzen State-Management-Bibliotheken, NGRX, NGX, Xangular, wie sie alle heißen. Und auch Analog.js, wo wir ja auch letzte Folge drüber gesprochen haben, dass das jetzt in Version 1.0 raus ist. Finde ich ja sehr cool, dass sie das ja auch nochmal erwähnen.
Genau, und zu guter Letzt haben sie nochmal so einen kleinen Part über ihren eigenen Progress und wo sie so ein bisschen reflektieren, was sie jetzt eingeführt haben, wie das so aussieht und so.
Reden nochmal über Signals, genau.
Wie siehst du denn die Performance der letzten Zeit von Angular? Also das jetzt, wie findest du die Änderungen? Glaubst du das gut? Glaubst du, die sind auf einem guten Weg oder fehlt dir noch was?
Also ich bin natürlich gespannt darauf, wie das ja, ich möchte nicht sagen abschließend aussieht, aber gerade wenn sie ihre Signal Zone.js Migration, je nachdem, wo sie da wirklich hinwollen, in welcher Geschwindigkeit, also ab wann sie sagen, jetzt braucht man es gar nicht mehr und jetzt empfehlen wir das so zu machen und hier alles mit Signals am besten. Ich bin gespannt, wo es da hingeht und wann sie sagen, so, das ist jetzt der neue Weg, wie man es machen sollte, weil Signals empfehlen sie ja jetzt schon. Bin ich gespannt. Und sonst finde ich das wirklich sehr gut. Es fühlt sich an, als wenn sie es irgendwie ein bisschen vereinfachen alles, ein bisschen entschlacken. Das ist so eine Verjüngungskur mit dem Framework vorhaben im Moment. Finde ich sehr positiv zu bewerten. Ist natürlich aber auf der anderen Seite auch bei den Updates halt fällt ein bisschen mehr an. Oder man muss ein bisschen mehr, würde ich sagen, neu lernen, wie es geht. Das sind halt schon Veränderungen, die man halt merkt wirklich. Das ist jetzt nicht nur ein Update des Frameworks, sondern es hat ja auch zur Konsequenz, dass man ein bisschen anders programmieren muss.
Das stimmt. Ja, auf YouTube schreiben sie auch oft, der Weg für die nächsten 10 Jahre Angular. Also ich glaube, die Perspektive, die die schon haben, ist das jetzt nochmal so ein bisschen umzubauen, um dann auch wirklich das für die nächsten 10 Jahre aufzustellen. Und das ist eigentlich eine coole Perspektive, war.
Ja, denke ich auch. Und bei allem, was sie auch ändern, und wenn ich jetzt sage, man muss halt viel anders programmieren, man ist ja erstmal nicht gezwungen. Ne? Also selbst wenn man die Versionen mit updatet, man kann oft immer noch das Alte so machen, wie man es vorher auch gemacht hat. Sie bieten Migrationen an für viele Dinge. Also sie lassen einem nicht alleine, sodass man jetzt sagen kann, jo, weiß ich nicht. Vue 2 auf 3 scheint ja immer so ein etwas schwieriger Weg zu sein. Aber da bieten sie ja jetzt, finde ich, sehr, sehr, sehr viele Hilfen an.
Ja, die Frage, also gut, jetzt sind wir auch sehr drin in dem Thema. Jetzt ist aber die Frage, fühlt sich das für dich jetzt overwhelming an? Oder also für andere bestimmt, aber für einen, also für mich zum Beispiel finde ich das cool. Ich finde das auch cool, das zu nutzen und es macht Spaß. Aber oft, also manchmal hast du ja auch so Änderungen, wo du einfach so denkst, boah, das ist jetzt aber schon viel, was ich auch umstellen muss. Und das Gefühl habe ich gerade noch nicht.
Nee, das habe ich auch nicht. Es kommt immer so Schritt für Schritt so ein bisschen was dazu. Ich könnte mir schon vorstellen, wenn du jetzt eine Anwendung komplett frisch aufsetzt, mit allem drum und dran direkt, dass es schon ein bisschen was anderes ist, als wenn man hier so nach und nach alles nachzieht. Ne? Also wenn du jetzt, weiß ich nicht, jetzt mit Server-Side-Rendering, Pre-Side-Rendering direkt aktiviert, dann direkt alles auf Signals machst, Zone.js direkt rausnimmst, dann glaube ich, fühlt sich schon ein bisschen anders an. Aber wenn man da schrittweise jetzt hingeht, und jetzt auch nur die Sachen nimmt, die nicht im Dev-Preview sind, sondern die jetzt wirklich auch stable sind, dann glaube ich schon, dass man damit klarkommt.
Ja, das glaube ich auch.
Aber wir bleiben gespannt, wie es weitergeht und was uns dann in einem halben Jahr nochmal hier erwartet und an Neuigkeiten vom Google-Team gibt.
Ja, finde ich cool.
Dann wünschen wir allen noch einen schönen Tag und wir sprechen uns in einer Woche wieder.
Jo, bis dann, André.
Ciao.